Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Green NCAP 225, Ökobilanzen von Autos.
Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Julia Maulhardt, grüß dich.
Hallo Jerome.
Ich bin Jerome Brunel und wir treffen uns jede Woche wieder mit einer neuen Folge von Emovotion. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz herzliches Dankeschön sagen an alle Hörerinnen und Hörer. Es werden immer mehr. Und das erfreut uns natürlich, denn es ist immer blöd, wenn man was macht und redet und keiner hört zu. Das ist hier nicht der Fall. Dankeschön für die Unterstützung und gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Wir sprechen heute über den Green NCAP. Da geht es um die Ökobilanz aktueller Automodelle. Und wenn ich hier über Ökobilanz nachdenke, dann denke ich vor allem erstmal an die fürchterliche Schweden-Studie, die ja wirklich für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und wo vieles in die komplett falsche Richtung gegangen ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat den Gegnern der Elektromobilität richtig Wasser auf die Mühlen gegeben, weil das war nämlich so, dass nur die Sachen, ich sag mal, betrachtet wurden, die eigentlich auch kritisch waren. Also es war nie die komplette Lieferkette betroffen. Es war immer nur ein Teilsegment, der betrachtet wurde und der fiel dann auch noch schlimm aus. Deshalb gab es ja auch die Schweden-Studie 2, die das ein bisschen korrigiert hat und da im Prinzip auch nochmal so die Lieferkette ein bisschen aufgedröselt hat. Aber das, was jetzt der ADAC mit dem Green NCAP 225 gemacht hat, ist natürlich dann jetzt nochmal das also das wirkliche Thema, wie umweltfreundlich sind Elektroautos wirklich in Gänze, weil sie nämlich eine Lebenszyklusanalyse mit einem interaktiven Tool bereitstellen und jeder sozusagen auch gucken kann, wie sein Auto da im Prinzip auch abschneidet.
Du hast es ja schon angedeutet, die haben ja dann eine zweite Studie gemacht, die dann deutlich anders war, weil die Macher gesagt haben, also Moment, also die erste Studie, das haben wir gar nicht so gemeint und ihr habt die auch falsch interpretiert. Das war sozusagen so ein Standpunkt, den haben sie dann inzwischen korrigiert. Das hat natürlich niemanden interessiert, sondern natürlich nur die Schweden-Studie 1 wurde dann also wirklich missbraucht, um Stimmung zu machen gegen das Elektroauto. Da wurde wirklich alles Schlechtmögliche für was gegen Elektroauto gesprochen, wahnsinnig aufgeplustert. Alles, was fürs Benzinauto gut war, wurde ebenfalls aufgeplustert. Und das Bild, das sich dann daraus ergeben hat, war, Elektroauto ist ökologisch Mist und Benzinauto ist super. Also, wenn man das so ganz kurz zusammenfassen kann. So,
nicht jetzt, nur wahr, sondern das hält sich das ja auch
bis heute in den Köpfen. Also, genau. Ja, bis heute hält sich das in den Köpfen. Und das ist einfach eigentlich eine Vollkatastrophe damals gewesen, die da passiert ist. Und wir haben ja damals schon darüber berichtet im Vorgänger-Podcast und haben versucht, da ein bisschen gegenzuhalten. Aber klar, wir sind einfach weniger gewesen und die Leute glauben natürlich auch das, was sie glauben wollen und die Leute möchten einfach nicht sich verändern. Ist ja zutiefst menschlich und dann sucht man natürlich die Argumente, um sich nicht verändern zu müssen. Das sieht man ja auch im Moment. Der Hybrid wird gerade verkauft wie blöd, auch in Deutschland, überall in der Welt, obwohl das ein kompletter Mist ist, meines Erachtens. Und das passiert einfach deswegen, weil die Leute verunsichert sind. Ja, also die Politik verunsichert die Leute, die sagt mal hü, mal hot. Mal sagen sie, Elektroautos sind die Zukunft, dann sagen sie wieder, ja, aber bitte nicht bis 2035 und dann kommt die Automobilindustrie, sagt auch mal hü, mal hot, die Leute sind verunsichert und natürlich ist es dann klar, dass viele dann sagen, ja gut, wenn die jetzt nicht wissen, wohin es geht und wenn ich es nicht weiß, dann kaufe ich mir halt beides in einem Auto, ne? Elektroauto und Benzin und das ist natürlich einfach Blödsinn. Ich bin vorhin im Kaufland einkaufen gegangen. Es gibt auch Edeka und es gibt Aldi und was weiß ich. Ich war vorhin im Kaufland und habe zum ersten Mal den EV9 von Kia gesehen. Meine Fresse, ist das ein riesen Panzer. Also es ist ein riesen Schiff, aber elektrisch und aber wirklich, vielleicht kennt der ein oder andere das Beast, mit dem der amerikanische Präsident durch die Gegend gefahren wird. An das Auto hat mich das erinnert. Also wirklich ein Riesenschiff. Ich habe die dann auch angesprochen, waren nette Leute. Habe erstmal gesagt, ich freue mich, dass sie Elektroauto fahren. Und ist aber ganz schön groß, das Auto, ne? Habe ich so gesagt. Das ist ganz schön groß. Ich sag, ja, das haben wir auch gerade gemerkt beim Einparken. Also sie hatten das erst frisch gekauft. sagte mir dann, naja, aber wir haben drei Kinder und wir brauchen einfach Platz und deswegen haben wir uns den zugelegt. Und ich habe gesagt, alles gut, das ist elektrisch, das ist schon mal gut, weil das belastet die Umwelt dann nicht so sehr, selbst wenn es so ein großes Auto ist. Aber es ist ein Riesenschiff. Aber das nur nebenbei. Ich weiß gar nicht, warum ich das erzählt habe. Wir waren ja dabei, über die Ökobilanz zu sprechen und ja, also da muss man zunächst mal sagen, Ökobilanz, was bedeutet das? Das bedeutet ja nicht nur den Verbrauch des Elektroautos, also wie viel verbraucht das Auto, sondern das bedeutet ja eine ganze Menge mehr. Da geht es ja erstmal um den Herstellungsprozess, der ja im Vergleich zum Diesel, das war ja auch in der Schwedenstudie Thema, mehr Energie benötigt, um Batterien zu bauen, um das Auto zu bauen, als jetzt ein Diesel, weil der hat halt keine große Batterie. Wobei, das hat sich ja auch ein bisschen verschoben. Inzwischen werden ja die Batterien mit Strom gebaut, der möglichst regenerativ hergestellt wird, um das mal so zu sagen. Wobei in China stimmt das auch nicht so ganz, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, es braucht mehr Energie, um ein Elektroauto zu bauen als ein Diesel. Aber Ökobilanz heißt halt über die gesamte Lebensspanne. Und da sieht es ja ganz gut aus fürs Elektroauto.
Genau, also im Prinzip fängt es ja an von der Rohstoffgewinnung. Das ist nochmal ein heikles Thema, ne? Da reden wir ja alle drüber, wie viel Energie im Bergbau und so weiter aufgewandt wird bei komischerweise der Erzeugung von dem, dem Verbrennungszeug, dem Benzin und dem Diesel, ist es tatsächlich so, dass das ja eigentlich auch immer mal betrachtet werden muss. Also man muss im Prinzip alles nehmen, den CO2-Rucksack des Akkus. Man muss im Prinzip die komplette Rohstoffgewinnung nehmen, die Produktion des Fahrzeugs, die Nutzung, die Wartung, Entsorgung bis hin zum Recyceln, weil dann ist es sozusagen auch die komplette Lieferkette erfasst. Und das ist es ja eigentlich. Also ein Auto, eine Lebenszyklusanalyse fängt ja da an, wo die Geburt ist und endet sozusagen im Grab, also wie bei uns Menschen quasi auch. Und da muss man eben die komplette Kette betrachten. Und da ist es natürlich schon spannend, dass natürlich auch Fahrzeuge, die mit einem relativ großen Akku natürlich auch einen höheren CO2-Rucksack natürlich mitbringen, aber der sich natürlich auch im Vergleich von einem Diesel oder Benziner sehr schnell amortisiert, wenn man im Prinzip wirklich auch alles sehen kann. Und viel haben wir schon darüber gesprochen, dass man auch die Akkus recyceln kann, dass man da relativ viel an Rohstoff wieder gewinnen kann. Also das, was vorher in der Produktion mal an Rucksack sozusagen reingegangen ist, kriegt man ja hinten raus, bis auf ganz, ganz wenige Prozente wieder raus. Also das ist schon ganz spannend. Und deshalb wird im Prinzip hier bei diesem Zyklus auch alles gemessen, die Emissionen und der Energiebedarf über den gesamten Lebensweg hinweg, damit man auch realistische Einblicke mal kriegt, dass der Betrieb sehr sauber ist, aber sozusagen auch der Strommix und die Fahrzeugmasse und sowas alles mit reinrechnet. Deshalb finde ich es ganz spannend, was der ADAC jetzt gemacht hat. Vorbild war ja der ADAC Eco-Test. Die haben sie ja schon öfter mal gemacht mit Fahrzeugen. Und genau, jetzt haben sie im Prinzip das Ganze nochmal aufgebohrt und komplett ganzheitlich betrachtet.
Ich finde es auch immer wichtig zu schauen, ja, okay, von wem kommt das eigentlich? Ne? Also ist das irgendeine Lobbygruppe, die das macht, oder ist das jemand, der unabhängig ist? Also Green NCAP, das ist ein Konsortium und der ADAC ist Gründungsmitglied des Konsortiums und die schauen eben, okay, wie ist das jetzt mit den Autos und machen da Tests und gucken sich das an und haben auch jetzt dieses Jahr ein neues Testschema gemacht. Es gab 12 neue Modelle in diesem Test und was ich erstaunlich fand, also bevor wir die Autos mal aufzählen, wer sich wo platziert hat, insgesamt ist es so, dass je kleiner das Auto, desto besser stehen sie da. Also es spielt schon eine Rolle, wie groß das Auto ist und wie groß der Akku vor allem ist, weil der ja eben, wie gesagt, produziert werden muss und das kostet viel Energie. Wenn das Auto nur einen kleinen Akku hat, dann nimmt man natürlich entsprechend weniger Energie. Siehst du auch so.
Ja, und der Test bestätigt das ja auch. Also der Mini Cooper E-Classic ist der beste im Test. Von 100% hat er 97 und Mini ist ja wirklich, also der Name Mini ist ja eigentlich heute nicht mehr Mini, aber trotzdem noch ein Kleinwagen. Fiat 600e, der ist auch relativ klein. Ein Citroën EC3 ist auch relativ klein. Ein Volvo EX30, na, da wird man schon etwas größer, aber da fällt es auch schon wieder ab. Mercedes EQE 350 Plus, den sie getestet haben, ist schon ein relativ großes Auto, der fällt auch schon mal ab. Also wir reden bei 100%, dann beim EQE sind wir bei 70% und alles andere, was danach folgte, ist tatsächlich auch Benzin, Hybrid oder Diesel.
Der beste, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, der beste Benziner ist dann der Hyundai i20 1.0 TGDI. Also immerhin ein Benziner, der sich aber relativ weit vorne platziert hat. Allerdings nur mit 4 von 5 Sternen. Aber immerhin. Also, und danach erst ein Mildhybrid. Finde ich auch interessant, weil Mildhybrid heißt ja, der fährt niemals nur elektrisch, sondern der Motor unterstützt den Benziner bei seiner Arbeit und er hat keinen Ladestecker. Das heißt, die Energie, mit der sich der Elektromotor speist, wird dann auch wieder mit der Energie aus dem Diesel bzw. ja, aus dem Rekuperieren zur Verfügung gestellt, ne?
Aber das sieht man schon an der Typenbezeichnung des Autos. Also ein BMW 120M Sport wird das maximal zum Boosten nehmen. Der wird das auch nicht für den Fahrbetrieb nehmen, sondern das ist dann die sportliche Fahne, was BMW vielleicht verkaufen möchte mit dem Mildhybrid. Da ist quasi, naja, also ich finde das ein bisschen, naja, drüber, weil das, was man dann zusätzliche Performance dann sich gönnen möchte, im Prinzip über den E-Antrieb gemacht wird. Ja, weiß ich nicht. Also sportliches Fahren sieht für mich dann doch anders aus. Aber weil du den Kia EV9 genommen hast,
der ist der auch kommt, platziert, aber genau, hinter dem Benziner erstaunlicherweise.
Genau, genau. Und das ist es schon das Spannende, dass eben reine Elektroautos, das kann man vielleicht auch, um diese Liste mal so ein bisschen zum Fazit zu bringen, ist es im Prinzip auch so, dass da man deutlich sieht, dass halt große, schwere Batterien mit großen, schweren Autos dann mit 3 von 5 Sternen sozusagen aus rausgehen. Also das ist keine Garantie, ein Elektroauto zu haben und unter den ersten zu sein mit den 5 Sternen.
Wobei dann da bin ich ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Natürlich bei der Produktion von so einem Drum wie dem Kia EV9 entsteht natürlich sehr viel CO2, also da wird einfach viel Energie verbraucht für den großen Akku. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist, aber ich schätze mal, der ist so um die 100 Kilowattstunden groß mindestens, vielleicht sogar noch größer, ich weiß es aber nicht. Und jetzt muss man schauen, wie lang fährt das Auto? Also wie lang haben die gerechnet, um das herauszufinden? Weil wenn der jetzt, sagen wir mal, nur 2-3 Jahre, wenn man nur auf 2-3 Jahre guckt, klar, dann verstehe ich's. Aber so ein Kia EV9, der kann ja 10, 15 Jahre fahren oder 20 Jahre. Und je länger er fährt, desto mehr CO2 spart er ja ein, weil er einfach weniger verbraucht. Also insofern bin ich ein bisschen erstaunt, dass es Benziner gibt, die besser sein sollen als ein Elektroauto.
Ja, hat mich auch tatsächlich erstaunt. Und ich hätte tatsächlich auch erwartet, dass die 12 Fahrzeuge ein Referenzfahrzeug sozusagen vielleicht hätten, der als Diesel oder Benziner irgendwie auftaucht und die anderen einfach elektrisch da auftauchen. Aber das ist tatsächlich ja nicht der Fall gewesen. Aber spannend finde ich, dass sie tatsächlich die Bewertungskriterien nicht neu erfunden haben, sondern die das Testprogramm kombiniert haben aus anerkannten schon Labor- und Straßentests, die man einfach hat. Also den WLTP ist, glaube ich, der bekannteste. Dann gibt es den WLTC, das ist Kalt- und Warmstart bei 7 Grad, Autobahnzyklus nach BRB 130 und Straßentest RDE. Das ist alles sozusagen schon in diese Grundlage mit eingebracht worden als sozusagen ja Basis. Da hat jetzt keiner einen neuen Zyklus erfunden, sondern die wurden alle kombiniert. Also insofern, da kann man eben gucken, was für Schadstoffe eben einfach bleiben. Also das werden die Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe, Methan, Kohlenmonoxid, Stickoxide, Ammoniak, Partikel, also diese PN10, sowie Kohlendioxid ermittelt. Der Verbrauch wird ermittelt nach allen Antriebsarten. Und was nicht drin ist, hat mich eigentlich verwundert, weil das ist ja auch immer bei uns ein Thema, sind die Reifen- und Bremsabriebe. Weil das ist ja wirklich die Achillesferse der Elektromobilität. Die haben sich tatsächlich hier komplett unter den Tisch fallen lassen. Aber gut, das ist dann einfach so.
Gut, ich meine, ich habe mich damals gewundert, als ein Kumpel von mir gesagt hat, als ich mit ihm über Elektroautos gechattet habe, war das damals, wo er sagte, ja, das ist ja toll, aber guck mal den Reifenabrieb bei Elektroautos, das ist ja eine Umweltunverschämtheit sondergleichen. Und da habe ich erstmal gedacht, hä, was meint der? was soll denn das, jetzt über Reifenabrieb zu kommen? Aber klar, ein Elektroauto ist schwerer, hat deswegen mehr Reifenabrieb. Und Reifenabrieb heißt ja nichts anderes, als da kommt Mikroplastik in die Umwelt. Und das wollen wir nicht. Und da hat er schon völlig recht. Was den Bremsstaub betrifft, da ist das Elektroauto wieder klar im Vorteil, weil wir bremsen ja nicht mit den Bremsen normalerweise, sondern nur im Notfall. Und da sparen wir wiederum eine ganze Menge. Aber klar, wenn du einen neuen Reifen kaufst und den wiegst und dann, wenn er abgefahren ist, nochmal wiegst, dann weißt du, wie viel wieder in die Umwelt gekommen ist. Deswegen habe ich auch kein Verständnis, wenn jemand die Reifen durchdrehen lässt oder mit quietschenden Reifen um die Kurve fährt. Das sollte man wirklich vermeiden. Das ist völlig unnötig, aber ja, das ist halt so. Und genau, und also man muss wirklich auf viele Dinge schauen, wenn man die Autos vergleicht. Aber was jetzt zum Beispiel in dieser Untersuchung keine Rolle gespielt hat, sind so auch Ladeverhalten und Ähnliches, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt meine Solaranlage benutze oder ob ich an öffentliche Ladesäulen gehe und da lade, ne, zum Beispiel.
Genau, oder der Winterbetrieb, ne? Also ein Elektroauto im Winter wissen wir alle. In der Anfangszeit der Elektromobilität hatten wir ja so die Frage, frieren wir oder kommen wir an, ne, um nochmal so die Zeiten der Schwedenstudie zu zitieren. Das ist natürlich heute komplett anders. Also der Winterbetrieb in einem Elektroauto ist vergleichbar mit einem Verbrenner, wobei die Entwickler ja anfangs auch vergessen haben, dass das Elektroauto keine Abwärme vom Motor bekommt. Also insofern, das war ein bisschen unfair, der Vergleich. Also heute ist das natürlich alles gar kein Thema mehr.
Wobei, und auch, wenn ich da auch nochmal einschreiten darf, sowohl das Elektroauto als auch der Benziner oder Diesel verbrauchen im Winter grundsätzlich mehr Energie.
Klar.
Nicht unbedingt nur zum, also beim Elektroauto einfach nur für wegen dem Heizen. Ne, da muss die Kabine mit Strom geheizt werden. Das ist inzwischen relativ effektiv durch die Wärmepumpe geworden. Das war am Anfang, wo da einfach ein Föhn eingebaut worden ist, mehr oder weniger natürlich nicht so effektiv. Das ist besser geworden. Beim Benziner sind einfach die Reibungswiderstände, wenn der Motor kalt ist und das Öl kalt ist, einfach größer und dadurch verbraucht er mehr Benzin bzw. Diesel. Also es sind unterschiedliche Gründe, warum bei Kälte mehr Energie benötigt wird. Aber es ist halt nun mal so, dass zumindest auf Kurzstrecke mehr Energie verbraucht wird. Ich will jetzt gar nicht auf den Luftwiderstand eingehen, der natürlich im Winter etwas höher ist, weil die Luft dichter ist durch die Kälte. Ich denke, das spielt auch eine Rolle, wobei ich nicht weiß, wie viel das eine Rolle spielt. In der Fliegerei spielt es eine große Rolle, ob es warm oder kalt ist. Es kann sogar über Leben und Tod entscheiden, wenn man falsch berechnet, ne, weil dann einfach die Startstrecke länger ist, wenn es warm ist. Also insofern spielt es sicher schon eine Rolle, aber ich weiß nicht, wie groß. Aber das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Natürlich, die Elektroautos brauchen mehr Energie, aber auch die Benziner, und das wird gerne vergessen. Problem ist bei Elektroautos, dann kommt es immer auf die Reichweite, ne? Also wenn ich mehr heizen muss, habe ich geringere Reichweite. Spielt aber inzwischen auch keine Rolle mehr, weil die Akkus inzwischen größer sind und weil die Reichweite einfach passt.
Genau, und das ist ja für die Verbraucher umso wichtiger, ne? Also dass du dich einfach wohlfühlst in dem Auto, dass du halt irgendwie von A nach B kommst, ohne groß zu überlegen. Da sind wir jetzt deutliche Schritte weiter, und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Studien dahinter weiterentwickelt werden, weil das berücksichtigt ja die Schwedenstudie überhaupt gar nicht. Und wenn jetzt dieses Konsortium hier um den ADAC quasi die Vorgaben, ich sag mal, in den neuen Standard gegossen hat, wie bei den Crashtests zum Beispiel, ist es natürlich schon mal eine schöne Sache für den Verbraucher, weil er direkt vergleichen kann. Wir hatten das öfter mal so sondern den WLTP und wie hieß die alte Studie nochmal, das war die NEFZ. Das waren ja auch schon Riesenunterschiede, also auch da ist ein Sprung nach vorne gegangen, und das ist jetzt ja nochmal ein Sprung nach vorne, weil ja nicht nur die Straßentests, sondern auch die Laborwerts in den Lebenszyklus reinfließen und eben auch die Umweltauswirkungen greifbarer machen. Das heißt, wahrscheinlich wird sich auch irgendwann mal, wenn sich das durchsetzt, auf dem Verkaufsschild vielleicht dieser Umweltteil nochmal irgendwie ändern, den man ja als Entscheidungsgrundlage jetzt auf jeden Fall bei den Autos findet. Genau, und hier ist es natürlich wirklich auch einfach gemacht. Das heißt, man kann aufgrund dieses Fünf-Sterne-Systems einfach eine schnelle Orientierung haben und damit auch eine belastbare Entscheidungsgrundlage, wenn es mal schnell gehen muss, also wie im Supermarkt dieser Nutri-Score zum Beispiel. Genau, also insofern ist das schon ganz cool, da eine Praxisinfo für den Alltagsbereich eben auch zu haben. Genau, wenn man eben auch auf diesen Umweltaspekt Wert legt. Ich denke, das tut ja jeder, der sich mit neueren Fahrzeugen, mit klimafreundlichen Fahrzeugen auseinandersetzt, dann nochmal wirklich auch gut betrachten. Insofern ist es schon ganz gut, dass das jetzt auch angepasst wurde. Und spannend finde ich es einfach auch, dass die auch eine interaktive Plattform entwickelt haben, was sozusagen ja auch nochmal im Prinzip ja die jährliche Fahrleistung nochmal anpassen kann. Also wenn du halt wenig fährst, viel fährst, wie bei dem Kia das Beispiel, den lokalen Strommix, also wenn du zum Beispiel bei deinen heimischen Stadtwerken zum Beispiel oder beim Energieversorger deiner Wahl bist, reinbringen kannst, die verschiedenen Fahrzeugmodelle kannst du eben mit bis zu drei gleichzeitig vergleichen. So lässt sich also auch mal simulieren, ob der eine, der andere oder der nächste quasi, den du dir im Kauf vielleicht angucken würdest, vielleicht da besser abschneidest. Und das ist natürlich schon ganz schön, um auch diesen ökologischen Fußabdruck mal zu sehen. Also das ist schon ganz gut. Ich denke, wenn man das nutzen möchte zu seiner Kaufentscheidung, ist das sicherlich ein unabhängiges ja, Tool, was man einfach nutzen kann, um dann wirklich auch sich für das eine oder andere Fahrzeug dann bewusst zu entscheiden.
Ich meine, der Sinn und Zweck von Green NCAP ist, den Leuten klarzumachen, okay, wenn du dieses Auto kaufst, ist es halt nicht so ganz ökologisch oder ist es besonders ökologisch. Aber ich glaube, was man festhalten sollte und kann, ist, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest, also kein Gebrauchtwagen, sondern ein neues Auto kaufen möchtest, kauf am besten ein Elektroauto, wenn du ökologisch eingestellt bist, sowieso, weil es ja nicht schlechter wird in Zukunft, ja. Also, unser Strom in Deutschland wird ja immer sauberer. Also jedes Jahr ist ja der Anteil an CO2-produzierten Strom, ich nenne es jetzt mal nicht Ökostrom, sondern CO2-frei produzierten Strom, immer höher und nicht niedriger. Also es wird ja jedes Jahr oder jeden Tag ein kleines bisschen besser. Und es gibt immer wieder Tage, wo der komplette Strom CO2-frei produziert worden ist. Wenn es besonders windig und sonnig gleichzeitig ist, dann brauchen wir ja gar keine anderen Kraftwerke mehr. Insofern wird es immer besser. Und was auch die Kosten betrifft, klar, da wird im Moment ein bisschen rumgejammert, weil natürlich bei den öffentlichen Ladesäulen es noch Probleme mit den Kosten gibt. Aber das Benzin, das kann man festhalten, das wird in Zukunft nicht wirklich billiger werden. Und da kommen ja auch neue Steuern und Abgaben hinzu in den nächsten Jahren. Und das wird dafür sorgen, dass das Benzin und dass das Diesel teurer wird. Und dass das richtig heftig werden kann, haben wir ja schon mal erlebt, als Russland die Ukraine überfallen hat, wo das hingehen kann, die Reise. Wobei selbst an die Preise von 2 € haben sich die Leute relativ schnell gewöhnt. Das weiß ich auch noch.
Ja.
Aber in die Richtung geht's halt. Und wenn man halt elektrisch unterwegs ist, ganz besonders wenn man ein eigenes Haus hat und eine Solaranlage drauf, spricht wirklich nichts dagegen, ein Elektroauto zu kaufen. Auch der Typ, der den Kia EV9 gekauft hat, dem ich ja kurz gesprochen habe, wir haben keine 40 Sekunden miteinander gesprochen, hat auch gesagt, ja, das geht alles viel einfacher, als ich dachte. Ja, also was das Laden zum Beispiel betrifft. Und das sind alles Probleme, die inzwischen wirklich mehr oder weniger, nee, nicht mehr oder weniger, die inzwischen gelöst sind. Also laden kann ich inzwischen fast überall und jetzt geht es nur noch um die Preise und das kriegen wir auch noch in den Griff in den nächsten Jahren, denke ich, und Monaten. Ja, also wer sich jetzt entscheiden muss, weil er sich ein neues Auto kaufen möchte, der sollte auf jeden Fall, also ich würde niemandem raten, einen Benziner zu kaufen. Nicht, weil ich einen Podcast produziere, der für Elektromobilität trommelt, sondern weil das einfach die vernünftige Entscheidung ist, meines Erachtens. Aber das muss dann jeder selber entscheiden, ob er sich dann doch wieder einen Benziner kauft und sich das ja antut, höhere Kosten bei den Reparaturen und so weiter hat. Dafür aber einen höheren Wiederverkaufswert, ne? Das muss man ja auch sagen. Elektroautos haben erstaunlicherweise einen niedrigeren Wiederverkaufswert, was ich überhaupt nicht verstehe, ehrlich gesagt, weil die ja viel länger halten, weil die ja, ja. Aber gut, so ist das halt. Gut, also, das kann man, glaube ich, als Fazit ziehen der heutigen Sendung. Kauft euch am besten gar kein Auto und wenn ihr eins
Ja.
kauft, dann kauft euch ein elektrisches Auto. Ich bin übrigens, habe ich ja schon letztes Mal erzählt, umgestiegen auf E-Bike und das ist so herrlich. Schade, dass jetzt der Winter kommt, weil das ist mir dann doch ein bisschen frisch. Fährst du im Winter Fahrrad?
Nein, ich gehe zu Fuß und habe alles angezogen, was irgendwie um meinen Körper
Okay,
passt.
zu Fuß ist auch gut. Also, das ist sogar noch besser als Fahrrad, weil auch das Produzieren von Fahrrädern produziert natürlich CO2. Und auch die Batterien in einem E-Bike müssen produziert werden. Insofern, ja. Okay, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Tschüss.